Willkommen zu Rocky Monday, dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.
Einblicke und herzlich willkommen zum Podcast Rocky Monday der Rock Solid GmbH. Heute wieder mit mir, eurem Host Dennis. Und meinem Gast heute, Sinan. Hi, Sinan.
Hi, freut mich.
Sinan ist Head of Sales bei uns und betreut tatsächlich sehr viele Selbstständige. Und Sinan, heute haben wir uns mal das Thema Finanzierung von Selbstständigen, Freiberuflern, Unternehmern zur Brust genommen, weil es ja doch etwas anders behandelt wird wie der klassische Arbeitnehmer und sich da draußen vielleicht auch viele Selbstständige fragen, hey, wie trete ich denn prinzipiell mit einer Immobilienfinanzierung an die Bank ran? Und lass uns mal peu à peu die einzelnen Selbstständigkeiten betrachten und mal analysieren, wie sieht die Finanzierungsprüfung seitens des Finanzierers, also beispielsweise von uns oder eben auch die Finanzierungsprüfung der Bank aus. Lass uns mal mit dem klassischen Freiberufler starten. Der Freiberufler ist ja sozusagen derjenige, der kein klassisches Gewerbe hat, sondern eine normale Einnahmen-Ausgabenrechnung macht, also eine EÜR.
Ja.
Das sind zum Beispiel freischaffende Architekten,
Ärzte,
manchmal auch ITler, die das freiberuflich machen. Was muss man denn als Freiberufler beachten, wenn ich Richtung Bank treten will, um eine Finanzierung für eine Immobilie zu machen?
Also ganz wichtig ist es immer, dass man, wie auch schon erwähnt, natürlich jetzt nicht als Arbeitnehmer an die Bank herantritt in der Selbstständigkeit oder in der freiberuflichen Tätigkeit, sondern natürlich als gewerblicher User, der eine Finanzierung benötigt. Und hier ist es einfach immer wichtig zu wissen, dass wenn es um so eine EÜR, also der sogenannten Einnahmeüberschussrechnung geht, wird natürlich nicht nur geprüft, was habe ich denn am Ende des Monats oder am Ende des Jahres gemacht, sondern die Bank liest zwischen den Zeilen und dadurch, dass sie eben zwischen den Zeilen liest und auch lesen muss, ist praktisch auch dieser Aufwand in der Selbstständigkeit tatsächlich deutlich höher in der Prüfung selbst, als wenn ich jetzt, wie gesagt, einen klassischen Arbeitnehmer vor mir habe, wo mir drei Gehaltsabrechnungen hinlegt, eine Renteninfo, Kontoauszüge und am besten noch die Lohnsteuerbescheinigung aus dem letzten Jahr, dann hat die Bank das zu bewerten und die Bank bewertet das einfach, ich habe Zahl 1, ich habe Zahl 2, ich habe Zahl 3, passt und tschüss. Und ich habe halt in der gewerblichen Finanzierung eben deutlich mehr Zahlen, die ich erstmal analysieren muss, wo es dann auch zu einer Liquiditätsprüfung kommt, dann kommt es zu einer Gewinnprüfung und so weiter. Also es sind viele, viele Schritte, die man beachten muss und viel mehr Unterlagen, die man benötigt, um dann an die Bank herantreten zu können mit einer sogenannten, ich sage es immer, Bewerbung. Also warum möchte jetzt der Selbstständige, und das ist immer die Frage der Bank, denn jetzt von uns Geld haben.
Lass uns mal beim Freiberufler bleiben. Der Freiberufler muss ja prinzipiell auch 3 Jahre vollständige Einnahmenüberschussrechnungen einreichen plus Einkommensteuererklärung und Einkommensteuerbescheid. Warum Einkommensteuererklärung und Einkommensteuerbescheid?
Ja, die Einkommensteuererklärung ist praktisch dafür da, dass hier erklärt wird, welche Einnahmen und welche Ausgaben man hatte und wie der Gewinn dann tatsächlich deklariert wird. Und der Bescheid ist ja praktisch das Schriftstück, wo dann das Finanzamt am Ende des Tages bestätigt, okay, die Erklärung wurde geprüft, wir haben das und das an Gewinn gemacht, wir haben die und die steuerlichen Vorauszahlungen schon bekommen. Das heißt, da ziehen wir ab, was haben wir schon? Und dann wird entweder nachgezahlt oder es wird sogar wieder ein Guthaben ausbezahlt vom Finanzamt, je nachdem. Und der Bescheid sagt eben, wir setzen jetzt praktisch die Steuererklärung fest.
Also das heißt, ich kann sozusagen dann als Bank sehen, okay, über Einnahmenüberschussrechnung und Steuerbescheid und Steuererklärung, wie viel netto hat denn tatsächlich der Freiberufler gehabt, weil Freiberufler verdienen ihr Geld brutto, das muss prinzipiell versteuert werden und das sehen wir ja dann dementsprechend über die Einkommensteuererklärung und Steuerbescheid.
Korrekt, der Steuerbescheid sagt halt nicht viel aus, er sagt eigentlich nur, was ist zu versteuerndes Einkommen, muss ich nachbezahlen oder nicht.
Ja.
Und die Erklärung, die sagt tatsächlich einiges aus, kann man auch so ein bisschen vergleichen wie eine zusätzliche Einnahmenüberschussrechnung.
Die nächste Stufe wäre ja der klassische Einzelgewerbetreibende. Mhm. Einzelgewerbe habe ich immer dann, wenn ich sozusagen keine Kapitalgesellschaft gegründet habe. Also ich habe zum Beispiel einfach nur, ich habe ein Restaurant, ich habe einen Schuhladen, ich habe einen Klamottenladen oder andere Gewerbe, wo ich im Grunde ein Gewerbe anmelde, aber keine Gesellschaft gründe. Das ist ja prinzipiell der Einzelschaffende.
Ja.
Wie würdest du hier die Kreditprüfung bezeichnen? Eher schwierig oder eher einfach?
Es kommt tatsächlich darauf an, wie am Ende des Tages die betriebswirtschaftlichen Auskünfte und die Jahresabschlüsse aussehen. Sind die durch die Bank positiv, würde ich es tatsächlich eher als einfach darstellen, weil ich mich halt damit des Öfteren beschäftige. Für die anderen ist es halt einfach ein Dschungel von Zahlen.
Mhm.
Und wenn man natürlich jetzt nicht die Richtung hat, die ganz klar definiert ist, das Unternehmen läuft gut oder ne, der einzelne Unternehmer, der wirtschaftet gut. Ich habe ganz klare Zahlen, sondern es sind einfach viele Dinge vielleicht auch irgendwie in dem Zahlenwerk versteckt. Und der Gewinn beziehungsweise die BWA sieht jetzt nicht mehr so ganz gut aus, wo man vielleicht gedacht hatte, da muss ich natürlich sehr viel genauer hingucken, um natürlich auch plausibilisieren zu können, warum soll denn jetzt dieser Einzelunternehmer Geld bekommen?
Da ist ja oft auch wichtig beim Einzelgewerbe, also prinzipiell für Selbstständige gilt ja oft diese 24 Monate vollständige Jahresabschlüsse.
Ja.
Das ist prinzipiell die Mindestvoraussetzung der Bank. Die meisten wollen 36 Monate, also 3 Jahre Jahresabschlüsse.
Ja.
Das heißt, als frisch zu Gründender habe ich es tatsächlich sehr schwer, eine Finanzierung zu kriegen. Das liegt irgendwo in der Natur der Sache. Da wir ja öfter thematisieren, dass die Bank ja überall erst einmal Risiko sieht, macht sie ja beim Selbstständigen natürlich nochmal deutlich mehr Risikobetrachtung, weil er halt von sich selber abhängig ist. Was ich immer witzig finde, ist der Arbeitnehmer des Selbstständigen. Der wird sofort finanziert.
Richtig.
Aber der Selbstständige selber, der wird dann etwas kritischer betrachtet. Mhm. Das ist leider so. Damit muss man dealen können. Aber lass uns mal die nächste Stufe beleuchten. Das wäre die GmbH. Prinzipiell muss man wissen, es gibt ja die Einzel GmbH, wo ich als 100% Gesellschafter drin bin. Da bin ich natürlich selbstständig, auch wenn ich mir ein Gehalt bezahle.
Mhm.
Also dann bin ich vielleicht steuerlicher Arbeitnehmer, aber ich bin halt trotzdem selbstständig, weil die GmbH ist meine und ich muss da dementsprechend trotzdem dafür sorgen, dass die Umsätze macht. Und wenn die keine Umsätze macht, dann kann mein Gehalt dementsprechend auch nicht bezahlt werden. Die Banken rechnen in aller Regel ab 25% Beteiligung von einem Selbstständigen.
Ja.
Unter 25% wird derjenige wie ein Arbeitnehmer betrachtet, wenn er ein Gehalt bekommt. Darüber wird er als Selbstständiger betrachtet. Es gibt, ist zu unterscheiden, kriegt er ein Gehalt, also kriegt er ein Gehalt bezahlt, ein fortlaufendes, oder kriegt er Tantieme oder vorläufige Gewinnausschüttungen, dann ist einfach die Rechnerei etwas schwieriger. Bei der GmbH ist es so, es gibt 2 Einnahmensquellen des Unternehmers. Das ist zum einen natürlich sein monatliches Gehalt. Und nach Abzug des Gehaltes macht ja die Firma nochmal einen Gewinn.
Ja.
Das heißt, ich habe im Grunde diese 2 Quellen, die ich anrechnen kann. Ich kann zum einen das, was er sich eh schon auszahlt, und im besten Fall hat er sich nach Auszahlung noch Gewinn erwirtschaftet, dann kann ich diesen Gewinn ja auch nochmal dementsprechend anrechnen. Die GmbH zu prüfen ist deutlich aufwendiger wie ein Einzelgewerbe, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Es gibt gewisse Kennzahlen, die wir betrachten. Ob das die Kennzahlen zur Gewinngröße sind oder zum Einsatz des Umsatzes, also wie viel Euro muss der Unternehmer einsetzen, um wie viel Umsatz zu machen. Das sind alles Kennzahlen, die wir betrachten. Bei der GmbH ganz klar auch 3 Jahresabschlüsse. Und dann gibt es ja aber auch nochmal andere Gesellschaftsformen, wie zum Beispiel eine GmbH und Co. KG. Gibt ja steuerlich sehr sinnvolle Konstellationen, die es natürlich für die Bank immer schwieriger machen, die Bonität festzusetzen. Das muss einem immer bewusst sein. Je mehr Komplexität ihr in eurer Firmenstruktur habt, also egal, ob es eine Holdingstruktur ist, ob es eine, Sinan, du sagst nachher noch mal was zum Thema V&V GmbH, also die Immobilien GmbH, die dazu verwendet wird, um gegebenenfalls Gewinne mit Immobilien nicht versteuern zu müssen, zumindest nicht ad hoc. Da ist es natürlich immer darauf zu achten, dass man der Bank eben in alle Firmen Einblick gibt.
Ja.
Man muss, ich sag's mal auf gut Deutsch, einfach die Hosen runterlassen. Liebe Unternehmer da draußen, wenn kein Gewinn da ist, vor allem nicht beim Einzelunternehmen, dann ist halt auch kein Gewinn da. Dann gibt es keinen Cashflow und die Bank kann definitiv keine Zahlen ansetzen. Ich erlebe das ganz oft in der Gastronomie. Da sind dann 30.000, 40.000 Gewinn da als Einzelunternehmer, aber von 30.000 brutto muss noch Steuer gezahlt werden. Und wenn wir uns zurückerinnern, die Banken pauschalisieren pro Person Minimum mal mit 800 bis 900 Euro Haushaltspauschale. Da sind es allein über 10.000 Euro nur für Lebenshaltungskosten. Da bleibt schlichtweg nichts drunter. Also um mal so eine Hausnummer zu sagen, als Einzelunternehmer, wenn ich finanzieren will, sollte ich mal, ich sag mal, 50.000 bis 70.000 Gewinn haben, damit die Bank eine einigermaßen kalkulierbare Haushaltsrechnung aufstellen kann.
Ja.
Bei der GmbH reicht theoretisch 10 Euro, wenn sein Gehalt dementsprechend stimmt. Wichtig ist, dass die GmbH keine Verluste macht. Dann kann man prinzipiell finanzieren. Besser ist natürlich immer, der Gewinn ist da. Und vielleicht noch kurz eine Geschichte aus der Praxis. Wir hatten gerade ein sehr komplexes Konstrukt. Wir hatten eine Familien GmbH und Co. KG, die gehörte einer Familie. Und die Firma gibt es schon ewig, also ich glaube 30 Jahre. Und Firma macht wahnsinnige Zahlen, unheimlich viel Gewinn. Und bei der GmbH und Co. KG ist es ja so, dass die Gewinne am Jahresende an die Gesellschafter oder an die tragende Gesellschaft ausgeschüttet wird. Und wir hatten die Situation, es gab eine vorläufige Gewinnausschüttung, die war relativ gering. Und es gab im Grunde dann eine Gewinnzuteilung, die aber nicht ausgeschüttet wurde, weil die Familie hat sich sozusagen gesagt, wir lassen die Gewinne in der Firma, weil keiner soll sich an der Firma bereichern, sondern nur das soll aus der Firma gezogen werden, was wirklich auch zum Leben benutzt wird. Jetzt hat man die Gewinnausschüttung angepasst hinsichtlich der Finanzierung. Und ich glaube, ich habe 2 Wochen mit der Bank diskutiert, bis die Bank verstanden hat, wie sich das Konzept auf die Beine stellt. Also da habe ich wirklich auch gezweifelt, weil es waren natürlich sehr hohe Gewinne da, aber die kamen halt nicht auf dem Konto der Gesellschafterin an, weil sie eben dementsprechend versteuert geparkt wurden.
Ja.
Da muss man einfach wissen, Selbstständige müssen etwas mehr vorbereiten wie der klassische Arbeitnehmer und sie sind prinzipiell, ich sag mal, in dem Prüfungsaufwand deutlich höher. Deswegen kommt es auch oft vor, dass Banken bei Selbstständigen einen sogenannten Zinsaufschlag machen.
Ne? Ja, richtig.
Ja.
Manchmal ist er weniger, manchmal ist er höher.
Ja, manchmal ist er auch höher.
Ja.
Also das bedeutet, wenn ihr da draußen selbstständig seid, eine GmbH habt und ihr wollt finanzieren, scheut euch nicht. Es geht, man muss es nur dementsprechend sauber vorbereiten. Und für die Kapitalanleger gibt es die sogenannte V&V GmbH, ja, oder UG oder wie sie auch immer nachher heißen soll. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen.
Ja, die VV GmbH ist die vermögensverwaltende GmbH der sogenannten nicht juristischen Personen, weil man sich irgendwann mal mit dem Steuerberater zusammengetan hat und hat gesagt, Mensch, ich möchte mir entweder ein Riesenportfolio aufbauen, wie wäre steuerlich gesehen, einfach klug jetzt etwas zu tun. Oder ich habe schon ein großes Immobilienportfolio auf privater Seite und ich möchte noch weiter ausbauen, wäre es jetzt nicht klug, was steuerlich Richtiges zu tun. Und deswegen kommt man dann irgendwann auf diesen Gedanken, eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen, die dann praktisch hergehen kann, Objekte einkaufen kann, die Objekte in die Vermietung und Verpachtung bringen können. Darüber wird natürlich auch alles abgesetzt, ne? Also man ist dann praktisch, wie als wäre man Selbstständiger einer GmbH, nur eben in der Vermögensverwaltung. Mhm. Sollte man über die GmbH jetzt noch keine Umsätze gemacht haben oder keine Gewinne gemacht haben, weil sie vielleicht auch neu gegründet wurde, passt da bitte auf und macht eine sogenannte Rentabilitäts- und Liquiditätsprüfung vorab. Vielleicht mit eurem Steuerberater zusammen, denn das wird die Bank benötigen. Die Bank kann dann natürlich, weil sie der sogenannten privaten Haftung unterliegt, das Gehalt mit ansetzen, definitiv. Aber sie sollte trotzdem liquide sein, oder?
Ne? Ja, dann muss halt sozusagen, trotz dass die Vermögenswerte in der GmbH sind,
ja,
der Gesellschafter halt persönlich mithaften, zumindest korrekt, am Anfang, korrekt, solange er noch keine Bonität in der GmbH hat.
Genau, also sie unterliegt eben nicht anfangs diesem Stammkapital, wie jetzt die klassische juristische Gesellschaft, sondern sie unterliegt trotzdem der sogenannten persönlichen Haftung. Und wo die Banken auch wirklich immer drauf achten, und das gebe ich euch noch mit als Tipp, wir brauchen immer die letzten 3 Jahre und die sind tatsächlich nicht umsonst, warum es die Bank anfordert. Das heißt, wir nehmen an, 21 hat man richtig gute Umsätze und Gewinne gefahren, 22 ging es dann bergab, 23 war so olala und 24 ging es wieder bergauf. Das heißt, die Bank schaut nicht nur 24 an, sondern sie guckt natürlich schon sehr genau, was ist denn in den Jahren davor passiert und warum ist das passiert. Also ist das passiert, weil einfach nur Corona war, zum Beispiel, oder ist es passiert, weil halt kein Geschäft da war.
Ja.
Und das kann man in den Vorjahresvergleichen prozentual, aber auch zahlentechnisch ganz klar erkennen. Und wenn es dann der Bank zu risikohaft wird, weil der Vorjahresvergleich einfach deutlich schlechter ausfällt, dann kann die Bank, obwohl 24 echt gut war und 25 prognostiziert auch, den ganzen Fall auch wieder mit ablehnen, weil sie einfach zu risky ist.
Ja, es gibt eine Branche, die mag ich persönlich sehr gerne, das ist die Zahnarztbranche.
Mhm.
Liegt vielleicht daran, dass mein bester Kumpel Zahnarzt ist und ich dadurch sehr viele Zahnärzte kenne. Aber ich finde, das ist so eine Branche, die, wo zum Beispiel die Selbstständigkeit ganz anders betrachtet wird, wie zum Beispiel beim Kfz-Mechatroniker, der eine Werkstatt aufmacht zum Beispiel, weil die Banken hier eine gewisse Planungssicherheit hat anhand des Kundenstamms. Also wiederkehrende Einnahmen durch Kassenleistungen etc. Und wenn der Zahnarzt sozusagen sich selbstständig macht und dann, oft ist es dann so, dass dann, also da reden wir jetzt nicht von der klassischen Immobilienfinanzierung, sondern wirklich von der gewerblichen Finanzierung.
Mhm.
Wenn der Zahnarzt dann dementsprechend seine Praxisübernahme oder Gründung plant, dann weiß er genau, okay, welchen Kundenstamm übernehme ich, wie waren die Einnahmen in den letzten Jahren, dann kann man sich genau hochrechnen, wie sieht es zukünftig aus. Und wenn der dann eine Immobilie privat kauft, dann habe ich natürlich oft wirklich sehr stetige Einnahmen. Mhm. Das habe ich ja in der normalen Selbstständigkeit oft nicht, dass es halt immer etwas schwankungsintensiv ist, was prinzipiell auch nicht schlimm ist. Wie du es gerade schon gesagt hast, die Bank macht ja prinzipiell einen Schnitt. Schwierig wird es nur dann, wenn es jetzt kontinuierlich vom Umsatz und vom Gewinn her rückläufig wäre. dann muss man der Bank schon einen guten Zukunftsplan vorlegen, wieso sich das jetzt dementsprechend ändern soll.
Ja.
Also zusammengefasst würde ich sagen, ihr habt mal einen guten Einblick gekriegt, wie die Bank eine Selbstständigkeit bewertet. Prinzipiell immer risikobehafteter wie als klassischer Arbeitnehmer. Und je komplexer das Firmenkonstrukt ist, umso schwieriger und vor allem langwieriger die Prüfung bei der Bank. Also hier oft mal Zeit mitbringen. Wir erleben es oft. Gewerbliche Kunden, die warten oft mal 8 Wochen, wo dann der Arbeitnehmer nur 2 Wochen wartet.
Oder vielleicht auch mal 6 Monate.
Oder so. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Rocky Monday. Jeden Montag auf sämtlichen Podcast-Formaten und als Videopodcast bei YouTube. Lasst ein Abo da. Und Sinan, vielen Dank für deine Expertise und dass du sie heute eingebracht hast.
Ich danke dir und wünsche euch alles Gute bis dahin.
Ciao.
Rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung. Eigenheim oder Kapitalanlage. Wir liefern dir Klartext.